Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Zwille, danke für die Begrüßung, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich mal wieder hier in Hersbruck zu sein. Es hat öfters nicht geklappt von meiner Seite aus. Ich freue mich echt, einige Gesichter hier zu sehen, weil es gute Freunde von mir sind. Wir haben des Öfteren Fußball gespielt, aber jetzt ja, sind träge geworden. An der Stelle möchte ich auch Grüße aus meiner Gemeinde euch mitgeben. Die Geschwister aus Schwabach lassen auch euch recht herzlich grüßen. Den einen oder anderen werdet ihr vielleicht heute sehen. Ja, John Goff, vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name etwas. Es ist ein Evangelist, der hat schon einige Jahre hinter sich. Und er erzählte mal eine Geschichte von zwei kleinen Jungen, die er im Londoner Krankenhaus gesehen hat. Und es ist wirklich eine schöne Geschichte, wenn sie auch sehr traurig ist. Und er sagte und er beschreibt da, dass er zwei Kinderbetten nebeneinander in einem Zimmer gesehen hat. Und er sah da diese zwei kleinen Jungs. Der eine hatte Fieber und der andere wurde von einem Lastwagen angefahren. Sein kleiner Körper war an einigen Stellen gebrochen. Aber der andere kleine Kerl, der hatte Fieber und war wirklich schwach. Und der mit den gebrochenen Knochen sagte einmal zu ihm: Du Willi, ich war unten in der Sonntagsschule der Mission und sie haben mir von Jesus erzählt. Und ich glaube, wenn du Jesus fragst, er wird dir helfen. Und sie sagten, wenn wir an ihn glauben und zu ihm beten, wird er kommen und uns zu sich nehmen, sogar wenn wir sterben. Und Willi sagte: Ja, aber was mache ich, wenn ich schlafe? Was mache ich, wenn ich einschlafe, wenn er kommt und ich schlafe? Und ich ihn nicht fragen kann, ob er mir helfen kann oder ob ich zu ihm kommen kann? Und dann sagt der andere Kerl zu ihm: Halt einfach deine Hand hoch. Melde dich. Das haben wir in der Sonntagsschule auch so gemacht. Wir haben unsere Hände hochgehalten. Und ich denke, er wird es sehen. Ja, aber Willi war zu schwach. Er hat Fieber, war richtig geschwächt und er konnte seine Hand nicht hochhalten. Und so beugte sich der andere Junge rüber zu ihm, stopfte das Kissen unter seinen Arm, klemmte seinen Arm so am Bett fest, sodass es wie eine Meldung aussah. Und so sind sie dann zu Bett gegangen. Am nächsten Tag kommt die Krankenschwester und sie findet Willi tot. Aber sein Arm war immer noch aufgestützt. Er hat immer noch die Hand hochgehalten. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Jesus diesen Arm gesehen hat. Aber warum erzähle ich euch diese Geschichte? Es ist eine traurige Geschichte, aber es ist eine Geschichte über den Glauben. Über einfachen, kindlichen Glauben. Dem einen wurde was erzählt, er glaubte das, er gab das weiter und der Junge hat es geglaubt. Es ist eine Geschichte über den Glauben und das soll heute Morgen unser Thema sein, Glauben. Und Glaube ist ein wiederholtes und wichtiges Thema im Neuen Testament. Es wird 240 Mal besprochen, aufgegriffen, das Thema Glauben. Und wenn Gott etwas 240 Mal wiederholt, dann ist es ihm wichtig. Dann will er, dass du und ich das verstehen, was Glauben ist. Und es ist nicht alles, warum wir uns mit Glauben beschäftigen, denn die Christen werden oft verschieden betitelt, unter anderem Nachfolger oder Christen, Nachfolger des Weges, aber der wichtigste Titel, den finden wir in Apostelgeschichte 2,44, Gläubige. Sie werden Gläubige genannt. Wir werden als Menschen definiert, die Glauben haben, als Menschen, die Glauben ausüben. Wir sind Menschen, die Glauben haben, wie es der Autor des Hebräerbriefs schreibt, in Hebräer 10, Vers 39, denn wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und so in ihr Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben und so das Leben gewinnen. Wir werden als Menschen des Glaubens definiert. Und dieser Vers ist äußerst wichtig für uns heute Morgen, bevor wir in Hebräer 11 reingehen. Die letzten Verse in Hebräer 10 sind so wichtig, vor allem dieser Vers, weil die Christen damals, an die dieser Brief geschrieben wurde, die hatten Schwierigkeiten. Einige kamen ins Zweifeln in der Gemeinde. Andere, es waren viele Juden in der Gemeinde, sind wieder zurück zu den Traditionen gegangen, zum Tempel, Das Leben war nicht einfach für sie. Sie wurden als Christen ausgegrenzt. Sie wurden nicht aufgenommen in der Gesellschaft und sie haben immer die Frage gehabt, ja, aber was bringt uns es, Jesus nachzufolgen? Was bringt uns das? Wir ertragen nur Leid. Früher haben wir wenigstens den Tempel gehabt. Wir hatten irgendwo eine Position, ein Ansehen. Wir haben nicht mal ein Gemeindegebäude. Und sie sind wirklich unter Druck geraten und haben diese Schwierigkeiten. Und deshalb schreibt Paulus am Ende zu ihnen, dass sie daran festhalten sollen, dass der Gerechte durch den Glauben leben wird. Nicht durch die äußeren Umstände, was er tut, wo er herkommt, was er macht, sondern er wird durch den Glauben leben. Und er ermutigt sie, daran festzuhalten. Und am Ende sagt er, wir gehören zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Wir werden als Menschen des Glaubens definiert. Und wir wollen in Hebräer Kapitel 11, die Verse 1 bis 6 lesen. Und dieses 11. Kapitel wird immer so die Ruhmeshalle der Gläubigen genannt oder die Glaubenshelden, das Glaubenskapitel, so wird es betitelt. Und da wollen wir einsteigen. Lasst uns Hebräer 11, die Verse 1 bis 6 lesen. Der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn in diesem haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch das er ein Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, wobei Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Soweit der Text heute Morgen. Und ich habe diesen Abschnitt in zwei Punkte eingeteilt. Der erste Punkt ist, in was ist Glauben? Wir werden dazu die ersten drei Verse betrachten und die Frage beantworten, was ist Glauben? Unter anderem werden wir sehen, dass der Glaube uns ein Zeugnis verleiht und dass er unser Ausweis für den Himmel ist. Und der zweite Teil oder der zweite Punkt ist, sind die Verse 4 bis 6 und da werden wir die Frage beantworten, wie wirkt sich der Glaube aus? Wie wirkt sich der Glaube aus? Kommen wir zu unserem ersten Punkt. Was ist Glauben? Was ist Glauben? Wurde dir das schon mal gefragt? Ich denke, in der Jugendstunde oder jeder wurde das schon mal gefragt, ja, was ist eigentlich Glauben? Beschreib mal den Glauben, was ist das? Und ich denke, der ein oder andere hat gesagt, ja, das ist Vertrauen in Dinge, die wir nicht sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hebräer 11, Vers 1 gezückt hat, so wie ich das ab und zu gemacht habe, und gesagt hat, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Wow. Aber Hand aufs Herz. Es klingt irgendwie kompliziert, wenn wir diesen Vers lesen. Glauben in einem Satz zu definieren, damit jeder es versteht, ist schwer. Und jetzt möchte ich euch sagen, dass Hebräer 11, 1 keine praktische, allumfassende Definition von Glauben ist, sondern was der Autor eher sagen möchte, ist, wie Glaube funktioniert. Es ist keine praktisch allumfassende Definition, was Glauben ist, sondern er möchte zeigen, wie Glaube funktioniert anhand dieses Verses. Und das untermauert er dann in dem ganzen Kapitel weiter, wie Glaube funktioniert. Du kannst sie nicht in einem Wort oder in einem Satz beschreiben. Und jetzt werde ich diesen Vers mal kurz aus seinem Kontext reißen, damit ihr versteht, was eine Aussage alles anrichten kann, wenn wir sie aus dem Kontext nehmen. Wenn es heißt, glaube an das, an Dinge, die wir nicht sehen. Oder glauben an Dinge, werden zu Wirklichkeit, zu Tatsachen. Der Glaube ist eine Gewissheit, auf was man hofft, eine Wirklichkeit dessen. Und oft wird gesagt, ja, manchmal musst du glauben und nur beten und fest daran glauben und dann wird das eintreffen, dann wird schon passieren. Jetzt nehmen wir mal diesen Vers aus dem Kontext, so wie er da steht. Und ich lese das und ich glaube das. Und wisst ihr, ich habe die Hoffnung, dass ich mal ohne Maschinen und Geräte fliegen kann. Jetzt möchte ich so wie Superman fliegen, ich möchte einfach abheben und von da nach da fliegen. Das wäre natürlich sehr gut, es würde spritsparend, ich wäre schneller von Schwabach nach Hersbruck gekommen. Und ich habe also die Hoffnung zu fliegen. Und jetzt bin ich heute Morgen aufgewacht und ich habe die Hoffnung schon lange und ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe die Gewissheit, dass ich das heute könnte. Und deshalb werde ich aufs Dach von diesem Gebäude steigen und ich werde auf der Seite runterspringen, da ist glaube ich tiefer, oder? Ich werde da lang runterspringen. Was sagst du dazu? Ich habe die Hoffnung und ich habe heute Morgen die Gewissheit, dass ich fliegen werde. Ich kann dir sagen, was du sagst. Ich kann dir sagen, was du denkst. Du spinnst. Aber warum? Der Text, dieses Wort sagt es mir doch heute Morgen. Ich hoffe, ich kann fliegen. Und ich tue es heute Morgen wirklich, weil ich es glaube. Und ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass es heute klappt. Was passiert, wenn ich vom Gebäude runterspringe? Das wird bestimmt nicht so cool sein, weil ich bin überzeugt. Aber ich bin überzeugt von diesen Dingen. Und dieser zweite Teil in diesem ersten Vers, da steht, ich bin überzeugt, dass ein Mensch, der noch nie geflogen ist, dass ich das heute tun kann. Ich glaube das und ich bin überzeugt davon. Also springe ich. Was würde passieren? Ich denke, jeder weiß, was passiert. Ich würde 2 Sekunden fliegen, Sebastian rennt raus, ruft den Krankenwagen, ich habe ein paar gebrochene Knochen. Das ist nicht, was der Text uns sagt. Das ist, wenn wir diesen Vers aus dem Kontext rausreißen und Glauben definieren wollen, dann kommen wir zu 2 Sünden. Die eine Sünde ist die Sünde des Unglaubens und das ist die, die die meisten von uns praktizieren, weil sie Gottes Verheißungen nicht glauben. Aber die zweite, das ist die Anmaßung. Das ist die Anmaßung und das ist eine Sünde, das ist die Sünde der Anmaßung, in Versprechen Gottes zu glauben, die es nicht gibt. Es ist eine Anmaßung, in Versprechen Gottes zu glauben, die es nicht gibt. Also was ist Glauben? Und der Hebräerschreiber schreibt hier, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine feste Zuversicht. Und im Griechischen wird es deutlich, da wird das Wort beschrieben, eine Hoffnung, ein Hoffen in eine Wirklichkeit. Ein Hoffen in eine Wirklichkeit. Also worauf richtet sich der Glaube? Auf was hofft man? Was glauben wir? Auf was hoffen wir? Und er richtet sich immer nur auf eine Sache, unser Glaube. Er richtet sich auf Gottes Wort, auf Gott und seine Verheißungen. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, eine Zuversicht dessen, eine Wirklichkeit dessen, dass Gottes Verheißungen echt sind. Der Glaube bringt also die Verheißung Gottes, sein Wort, er gibt ihnen eine gewisse Substanz, er lässt sie greifbar werden, die Verheißungen. Du und ich, wir können sie mit dem menschlichen Auge nicht sehen, aber der Glaube macht sie wirklich, er lässt sie ein Stück greifbar werden. Es ist eine Überzeugung, Tatsachen, die wir nicht sehen können. Das bewirkt der Glaube und er geht nur in Gottes Wort, nur in seinen Verheißungen lässt er sie echt werden. Der Glaube ist wie ein Teleskop. 2 Männer, die schauen auf das Meer und sie sehen das Meer, den Himmel, sie sehen den Horizont. Und jetzt gebe ich dem einen von den beiden ein Teleskop. Und er schaut durch dieses Teleskop und er sieht da ganz weit am Horizont die Konturen von einem Schiff. Und er sagt zu seinem Freund, da hinten ist ein Schiff auf dem Meer. Und er sagt, da ist kein Schiff. Und er sagt, doch, es ist wirklich ein Schiff dort auf dem Meer. Ich bin überzeugt davon, dort ist ein Schiff, weil ich das mittels dieses Teleskops gesehen habe. Das ist der Glaube. Wir sehen also, der Glaube gibt den Verheißungen Gottes Gewissheit, Substanz. Er gibt ihnen Konturen. Er lässt sie greifbar, echt werden in unserem Leben. Das bewirkt der Glaube, das macht der Glaube. Das ist der Glaube. Der Glaube ist das Instrument, dass du und ich vertrauen können in Gottes Verheißungen, dass sie greifbar sind, dass sie echt sind, auch wenn wir sie nicht mit unseren menschlichen Augen sehen können. Deshalb bin ich überzeugt von Gottes Zusagen, die ich nicht sehen kann. weil der Glaube mich mehr sehen lässt als andere Menschen. Und das versucht der Autor noch weiter zu untermauern. Der Glaube lässt dich mehr sehen. Und das untermauert er mit dem Vers 3. Da sagt er, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und der Autor benutzt diese Illustrationen, um nicht über die Schöpfung zu diskutieren oder zu streiten, sondern er möchte die Frage beantworten, dass die Frage nach dem Anfang der Welt ist immer eine Frage des Glaubens. Weil keiner war am Anfang bei der Schöpfung dabei. Keiner von uns. Keiner war dabei und hat zugesehen, wie Gott alles gemacht hat. Keiner war dabei und hat gehört, wie Gott durch sein Wort das alles ins Dasein gerufen hat. Und deshalb kann auch der überzeugteste Atheist das auch nicht beweisen, dass seine These stimmt. Denn der Anfang, wenn wir zurück zum Anfang der Welt gehen, ist immer eine Sache des Glaubens, weil keiner dabei war. Und so ist es eigentlich ein Quatsch. Es gibt keine Atheisten. Er glaubt seinen Thesen, seinen Spekulationen und Theorien. Aber für die Kinder Gottes ist es glasklar. Es ist ganz klar, wir waren nicht dabei, aber es ist eine Wirklichkeit, weil wir das glauben. Wir sehen, dass Gott ein brillanter Schöpfer ist. Wir sehen das, dass er das alles gemacht hat durch den Glauben. Wir sehen die unsichtbaren Fingerabdrücke Gottes in der Schöpfung, in der Tierwelt, bei den Menschen. Wir sehen das, dass da ein Gott wirkt. Das mittels des Glaubens, das ist eine Wirklichkeit dessen. Das überzeugt uns. Also es ist der Glaube, der bewirkt, dass Gottes Verheißungen echt sind, dass sie wirklich sind, dass sie greifbar sind. Und dass wir darauf hoffen und wir wissen, dass sie echt sind, weil Gott wirklich zu seinem Wort steht. Der Glaube zeigt uns, Gott ist echt, sein Wort ist echt und er steht zu seinem Wort. Und genau das, sagt der Schreiber uns hier, haben die Alten geglaubt und haben Zeugnis erlangt. Durch Glauben erhalten wir ein Zeugnis von Gott. Wir erhalten ein Zeugnis und da heißt es in Vers 2, die Alten haben Zeugnis erlangt. Die, was vor uns gelebt haben und geglaubt haben, haben ein Zeugnis erlangt. Vers 4 wird es nochmal gesagt, durch Glauben erlangte Abel das Zeugnis gerecht, dass er gerecht war. Und Vers 5, durch Glauben erlangte Henoch Zeugnis, wohlgefällig vor ihm zu sein. Und dann werden die ganzen Glaubenshelden, Männer aus dem Alten Testament aufgezählt. Und dann heißt es in Vers 39, und diese alle haben durch Glauben Zeugnis erlangt. Durch diesen Glauben, weil sie an diese Verheißung, an das Wort Gottes festgehalten haben. Und was ein Zeugnis ist, ich denke, das muss ich keinem von uns erklären, aber Gott stellt jedem Glaubenden ein Zeugnis aus. Und er bestätigt Friedrich, Sebastian, Esther, das ist mein Kind. Gott gibt uns dieses Siegel echter Glaube. Kennt ihr das, wenn ihr eine Lederjacke euch kauft oder Lederschuhe, da hängt so ein kleines Blebberle dran, sag ich mal, und das ist so ein Siegel und da steht drauf, echt Leder. Dieses Siegel macht deutlich, es ist geprüft und es ist echt. Und so gibt Gott uns dieses Siegel durch diesen gottgegebenen Glauben. Dieser Glaube ist echt. Und ohne dieses Zeugnis, ohne dieses Siegel kommt keiner in den Himmel. Du wirst nicht in den Himmel hineingelassen ohne Glauben. Du kannst ohne Siegel nicht zu Gott kommen. Du kommst in die Hölle, wenn du dieses Siegel nicht hast, dass du glaubst. Und deswegen sagt der Autor in Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Und ich denke, Tiger Woods ist jedem von uns ein Begriff, ist sein Name. Er ist einer der bekanntesten und berühmtesten Golfspieler aller Zeiten. Vielleicht gehört er auch zu den bestbezahltesten Sportlern. Und vor einigen Jahren wollte Tiger Woods früh am Morgen ein paar Runden Golf spielen, um sich für die British Opens vorzubereiten. Und er scheint am Golfplatz an der Schranke und er wird nicht reingelassen. Tiger Woods wird am Golfplatz nicht reingelassen. Und er war empört darüber, dass er da nicht reingelassen wird zum Golfspielen. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Und nichts hat ihm in diesem Moment geholfen. seine Berühmtheit nicht, seine sportlichen Errungenschaften nicht, sein Geld nicht. Nichts hat ihm geholfen, um an diesen Platz reinzukommen und Golf zu spielen. Und ein Sprecher der Sicherheitskräfte hat dann auch seinen Kollegen verteidigt, der ihn nicht reingelassen hat, und hat Folgendes gesagt: Nicht, dass wir Tiger Woods nicht erkannt hätten, aber er konnte seinen Ausweis nicht zeigen. Und ohne Ausweis lassen wir niemand rein, auch nicht David Beckham oder Tiger Woods. Wenn er morgen wieder ohne Spielerausweis kommt, wird er wieder nicht reingelassen. Der Glaube ist der Ausweis, an dem es letztendlich alles hängt. Und alles andere wird uns nichts bringen. Wir kommen nicht zu Gott ohne Glauben. Und in den nachfolgenden Versen treffen wir noch einmal darauf, was es heißt ohne Glauben, dass ohne Glauben es unmöglich ist, Gott zu gefallen. Lasst uns zu unserem nächsten Punkt kommen und schauen wir uns an, wie wirkt dieser Glaube. Erst hat er uns beschrieben, wie dieser Glaube funktioniert, dass man auf das vertraut, dass es eine Wirklichkeit dessen ist, dass der Glaube uns das Substanz gibt, dem, was wir in Gottes Wort vertrauen, dass es echt werden lässt und dass die Alten daran festgehalten haben, dass sie ein Zeugnis erlangt haben durch diesen Glauben. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen und das untermauern, wie wirkt dieser Glaube. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt, das Wirken des Glaubens. Und wir befinden uns in der Zeit vor der Sintflut. Und übrigens beschreibt der Autor hier den Glauben im 11. Kapitel anhand von 4 Epochen. Erstens den Glaube zur Zeit vor der Sintflut bei Abel, Henoch, Noah. Dann kommt der Glaube zur Zeit der Patriarchen. Dann kommt ein Exkurs. Abraham und Moses Glaube wird noch einmal beschrieben. Dann kommt der Glaube in der mosaischen Epoche und zuletzt der Glaube zur Zeit der Richter und Propheten. Und jetzt, wie wirkt der Glaube? Und jetzt kommt als erstes Abel. Als erstes wird Abel genannt. Und habt ihr euch schon einmal gefragt, warum Gott Abels Opfer angenommen hat und Kains nicht? Und es gibt viele verschiedene Ideen und Erklärungen. Kain hat Gemüse gebracht und das hat Gott nicht gefallen. Ja, aber der Autor des Hebräerbriefs sagt, nein, das ist nicht so. Sein Glaube, das ist der Ursprung. Sein Glaube ist der Grund hierfür, dass Gott sein Opfer nicht angenommen hat. In Hebräer 11,4 heißt es, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Dieser Vers macht nun deutlich, dass Abels Opfer besser ist, weil es seinem Glauben zuzuschreiben ist. Der Glaube ist, warum er nach dem Tod noch weiterredet. Er wurde durch den Glauben gerecht vor Gott und nicht durch sein Opfer. Nicht wegen dem Wandel, nicht wegen der Art und Weise, wie er opferte, sondern wegen seinem Glauben. Er war in der Lage, ein besseres Opfer zu bringen als sein Bruder. Und wie wirkt sich dieser Glaube aus? Warum ist Abels Opfer besser als Kains? Woher sollte Kain wissen, dass Gott ein Tieropfer möchte oder ein Tieropfer wollte? Der Schlüssel ist Glauben. Es wird uns die ganze Zeit hier gesagt, es ist der Glaube. Abel glaubte, aber woher kommt sein Glaube? Und woher kommt der Glaube? Paulus schreibt uns in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt also aus dem Wort Gottes, also musste es ihm irgendwie gesagt werden. Und wer konnte es ihm besser sagen als Adam und Eva, seine Eltern, dass Gott ein Tieropfer will? Sie haben selber mitbekommen, dass Gott ein Tier tötete, um sie zu bekleiden nach ihrer Sünde. Und das war ein Hinweis darauf, dass Gott Tieropfer möchte. Die folgende Sünde können nur durch das Blutvergießen überwunden werden. Und es spricht vieles dafür, dass Adam und Eva das ihren Kindern weitergegeben haben. Gott möchte ein Tieropfer. Und beide Kinder wussten also Bescheid. Und Gott zieht beide zur Verantwortung und er akzeptiert nur das eine Opfer von Abel, weil er glaubte. Kain opferte Früchte, Gemüse. Er dachte sich, ja, das ist nicht so kompliziert, ist nicht zu viel Aufwand. Was passiert hier? Abel glaubt, Kain glaubt auch, dass es einen Gott gibt, aber er opfert auf den Weg, den er für richtig hält. Kain opfert auf dem Weg, den er für richtig hält. Und so ist Kain ein typisches Vorbild für einen religiösen Menschen ohne biblischen Glauben. Kain ist das Vorbild für einen religiösen Menschen ohne biblischen Glauben. Er glaubt, dass es einen Gott gibt. Er sagt aber, ach, ein Tieropfer, das ist unnötig. Warum soll ich damit Gott befriedigen? Er soll sich damit zufrieden sein, dass ich ihm Gemüse von meinem Feld bringe. Und er opfert so, wie er sich's vorstellt. Er kommt zu Gott, wie er es möchte. Er akzeptiert nicht den Weg, den Gott sich vorstellt. Ach, das wird reichen, zu spenden. Es wird reichen, die Gemeinde sonntags zu kommen. Das reicht, wenn ich einfach hier auftauche, mich hinsetze und dann wieder nach Hause gehe. Aber den Weg, Jesus nachzufolgen, das zu tun, das zu lassen, das ist aufwendig. Das ist überflüssig. Das zu tun, was er gesagt hat. Und der Judasbrief beschreibt den Weg Kains folgendermaßen, dass sie von Natur aus, dass sie das tun, was sie von Natur aus kennen, und daran werden sie verderben. Sie halten daran fest, was sie für richtig halten, die Menschen. So wie ich das denke, so, das muss reichen. Aber den Weg, den Gott angeordnet hat, der ist überflüssig. Abel, durch Glauben ging er gehorsam Gottes Weg, und Gott hat ihn für gerecht erklärt, nicht weil er gehorsam war, sondern weil er glaubte. Und weil er glaubte, deswegen war er gehorsam. Und nicht andersrum, er war gehorsam, deswegen wurde er für gerecht erklärt. Nein, nicht sein Gehorsam hat ihn gerettet, sondern sein Glaube. Und sonst nichts, gar nichts. Wenn wir im Glauben an Christus hängen, werden wir im Gehorsam wachsen. Und wir werden tun, was ihm nicht gefällt. Wir werden traurig über unsere Sünden. Und wir werden uns immer versuchen zu verbessern in der Nachfolge. Weil wir seinem Wort glauben und weil wir ihm nachfolgen wollen. Deshalb hat Gott das Opfer angenommen, weil es ein Opfer des Gehorsams war. Es war ein Gehorsam, weil er glaubte, ich muss Gott so begegnen, wie er es möchte. Wie Gott es möchte. Und der Glaube führt uns in Gehorsam Gott gegenüber. Und noch heute redet er. Das Blut Abels redet heute noch, sagt er. Er predigt heute noch. Abel hat immer noch eine Botschaft für uns alle. Und was predigt er? Leute, ihr könnt nur in den Himmel kommen, wenn ihr Gott dient und folgt, wie er es sagt. Und es gibt ein perfektes Opfer, und das ist Jesus Christus. An das sollt ihr glauben, dem sollt ihr nachfolgen. Das ist eine Botschaft, die ihr weitergibt. Ihr könnt nicht einfach so denken, ihr könnt Gott nachfolgen, wie ihr es für richtig haltet. Das wird schon reichen. Nein, es gibt nur einen Weg, und dieses ist Jesus Christus. Was redet er weiter? Es gibt nur diesen einen Weg, in den Himmel zu kommen, indem du das akzeptierst und tust, was Gott will. Und daran glaubst. Und wir sehen, dass der Autor hier nach Abel gleich Henoch als den Nächsten nimmt. Und er schreibt, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Henoch, das Alte Testament, schreibt uns 4 Verse über Henoch. 4 Verse, und da steht einfach nur, er wandelte mit Gott. Er ist mit Gott gegangen. Und jetzt sagt uns der Hebräerbriefschreiber, Henoch wurde entrückt. Nicht, weil er so einen tollen Lebenswandel hatte, wurde Gott überzeugt und deswegen hat er ihn entrückt. Nein, sein Lebenswandel war das Ergebnis seines Glaubens, sagt er. Henoch hat durch den Glauben Tag für Tag mit Gott gelebt. Als er aufstand, er wusste, er glaubte, dass es Gott gibt, dass er glaubte seinem Wort. Und für ihn war Gott durch diesen Glauben, den er hatte, eine Wirklichkeit. Er war immer bei ihm. Er glaubte, dass er da ist. Und er sah das Tag für Tag in seinem Leben, auch wenn er Gott mit seinen Augen nicht gesehen hat, hat er doch diese Konturen, der Glaube hat ihn greifbar gemacht, sein Wort greifbar gemacht. Und er ging mit ihm zur Arbeit, zum Schlafen. Bei allen seinen Entscheidungen hat er Gott mit einbezogen, weil er wusste, Gott ist da. Er redete, er betete zu Gott, obwohl er ihn nicht gesehen hat. Er glaubte. Und halten wir einmal diese beiden Geschichten nebeneinander, Abel und Henoch. Und beide Geschichten beschreiben den Glauben, dass Gottes Blick sich auf mich ändert durch den Glauben. Der Glaube verändert nicht nur mein Leben, sondern Gottes Blick auf mich. Ihr Glaube führte zu einem Leben und zu Entscheidungen, die Gott gefielen. Und damit wir das nicht übersehen, schreibt der Autor in Vers 6 noch einmal: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Die Botschaft damals war ganz klar an die, das hörten. Euch werden die sichtbaren Dinge, Leute, egal wie schwer die Zeit ist, aber die sichtbaren Dinge, der Tempel, die Priester, das Opfer, die religiösen Rituale, das wird euch alles nichts bringen. Das wird euch nicht weiterhelfen. Ohne Glauben ist es nichts von dem, was wir tun, vor Gott wohlgefällig. Also wenn jemand in Gottes Gegenwart tritt und zu ihm kommt, muss er glauben, sagt er. Und was muss er glauben? Da heißt es in Vers 6, dass er ist. Er muss glauben, dass er ist. Dass Gott ist. Und er wird ein Belohner sein für die, die ihn suchen. Was er meint ist damit, ich muss glauben, dass Gott tatsächlich da ist. Dass er sich in seinem Wort offenbart. Dass Gott wirklich zu seinem Wort steht. Dass das, was er sagt, Wirklichkeit ist, auch wenn ich das nicht sehe. Es geht um Gottes Wesen und seine Werke. Es geht um seine Person und seine Verheißung. Dieser Glaube ehrt Gott. Dieser Glaube ist echte Anbetung, weil ich vertraue dem Gott, den ich nicht sehe, dass er die Verheißungen über allem, die unsichtbar sind, er wird sie erfüllen. Er wird sie erfüllen. Und wisst ihr, was das Interessante an dieser Stelle ist? Wenn wir Abel und Henoch, diese beiden sehen in Vers 4 und 5, sie werden in einem Zug zusammen genannt und beide haben einige Parallelen. Beide leben auf der Grundlage des Glaubens. Beide haben ein Zeugnis erhalten, dass sie gerecht und wohlgefällig waren. Aber wisst ihr, was der deutliche Unterschied ist? Abel wird brutal von seinem Bruder ermordet, dort am Feld liegen gelassen. Und Henoch spaziert ganz einfach in den Himmel. Der eine wird brutal ermordet, ihn trifft so ein Leid, und der andere spaziert in den Himmel. War jetzt Abel nicht so wohlgefällig in Gottes Augen? War Henoch vielleicht ein bisschen besser? Ist der Unterschied nicht krass, wie der Schreiber diese Zweiche nennt? Aber seht euch den Gedanken dahinter an, was er mitgeben möchte, den Zuhörern, was ich euch auch mitgeben möchte. Seht euch den Unterschied dahinter an, was er mit diesem Gedanken weitergeben will, mit Abel und Henoch. Egal in welche Richtung dein Leben verläuft, egal in welche Richtung dein Leben verläuft, ob du furchtbar leiden musst oder nicht, ob du durch dunkle Täler gehen musst oder nicht, ob du vielleicht viele Tränen weinen musst oder nicht, du wirst immer gerecht vor Gottes Augen durch Glauben bleiben. Du wirst immer wohlgefällig vor ihm bleiben durch Glauben. Und oft straucheln wir aufgrund unserer äußeren Umstände in unserem Leben. Und diese Umstände, die bringen uns manchmal zum Zweifeln an Gott, wie er uns sieht. Wie sieht Gott und mich eigentlich? Ich, der mich ein Gläubiger nenne. Und wir zweifeln darüber, ja, wie schaut mich Gott eigentlich an? Ich kann Gott doch niemals so gefallen, wie ich bin. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Was uns hier gezeigt wird? Es ist nicht deine und meine Leistung. Es ist nicht meine äußere Frömmigkeit. Es ist auch nicht mein Bibelwissen. Es ist auch nicht meine Erfahrung. Es ist nichts, was ich tue, was mich gerechter oder wohlgefälliger vor Gott macht. Was dich und mich wohlgefällig vor Gott macht, ist das feste Vertrauen und das Klammern an seine Verheißungen. Es ist nicht das strenge, autonome Christenleben, sondern das Anlehnen eines Kindes an die Schulter des Vaters, was Gott ehrt. Das ist ein Leben aus dem Glauben heraus. Egal wie dein Leben verläuft, ob du auf der Sonnenseite bist oder ob du durch die dunklen Täler gehst, egal wo du bist wohlgefällig in Gottes Augen durch den Glauben. Ob du versuchst, Gott zu gefallen, ihn zur Ruhe zu bringen, aus deiner eigenen Kraft, das geht nicht. Und wodurch versuchst du, Gott zu gefallen? Wodurch versuchen wir manchmal, Gott zu gefallen? Wir strengen uns so oft an. Und wisst ihr, für mich ist es ein befreiender und beruhigender Gedanke, dass das, was ich mache, mich vor Gott nicht wohlgefällig macht, sondern dass es allein der Glaube ist an seinen Sohn, Jesus Christus. Gott hat Gefallen an mir wegen Christus. Wisst ihr, ich habe das nie so gesehen. Ich habe immer gedacht, ich kann mein Heil verlieren, jahrelang. Und ich habe mich immer angestrengt, ich muss glauben, ich muss das festhalten, ich muss das tun, jenes lassen. Und ich hatte viele Freunde in der Gemeinde und wir sind so aufgewachsen, bis wir irgendwann mal zu diesem Durchbruch gekommen sind. Nein, es kommt einfach allein auf Christus an und auf den Glauben an ihn an, um Gott zu gefallen. Und wisst ihr, was das für eine Befreiung war? Es war ein geknechtetes Leben, das darf ich nicht, das muss ich machen, das muss ich, oh, komme ich jetzt noch in den Himmel? Und es ist so ein befreiender und beruhigender Gedanke zu wissen, es ist nicht nur zu sagen, Gott liebt mich, sagen wir oft, Gott liebt mich, aber ich darf wissen, ich gefalle Christus. Ich gefalle Gott durch Christus. Und dass er mich durch seinen Sohn bewertet, auch wenn ich mich gerade als Versager oder unwürdig bewerte. Und Gott bewertet mich durch seinen Sohn, an den ich glaube, und sagt, er ist korrekt, der Michi ist wohlgefällig, der gefällt mir. Kannst du dir das vorstellen? Egal wie du dich fühlst, Gott sagt durch seinen Sohn, du gefällst mir. Ich habe Wohlgefallen an dir. Auch wenn du sagst, ich bin so schlimm, wenn ihr wüsstet. Aber wir glauben an Jesus, wir kommen zu ihm, wir richten uns auf, wir geben alles nachzufolgen und wir straucheln und wir fallen. Und dann kommen immer die Situationen, wo wir sagen, ich nicht, ich nicht. Und es ist so beruhigend zu wissen, aufgrund seines Sohnes, er hat alles gemacht. Und ich glaube an ihn, ich gefalle Gott. Und das ehrt Gott, wenn wir an ihn glauben, an seinen Sohn glauben, an sein Wort glauben. Das ehrt Gott. Und ich möchte zum Schluss kommen, die Hebräer hatten ein wirklich schweres Leben. Sie wurden wegen ihres Glaubens bedrängt, verfolgt. Einige hatten Zweifel an Jesus. Einige sind zurück zu ihren alten Traditionen gegangen, zum Judentum, zum Opfer. Sie hatten keine Hoffnung und sie waren verzweifelt. Und Paulus muss ihnen sagen, hey, der Gerechte wird durch Glauben leben, nicht durch das, was du tust. Und dann kommen diese Glaubenshelden und das möchte er ihnen zeigen. Schaut mal her, sie haben an das eine Wort festgehalten. Und wenn ihr das lest, kommt später Isaak, Jakob, da kommt keine besondere Geschichte. Aber wisst ihr was? Diese Männer haben immer daran festgehalten. Gott gibt uns eine Stadt. Er ist der Erbauer einer Stadt. Und egal, sie waren Nomaden. Sie haben kein leichtes Leben gehabt, aber sie haben immer an diese Verheißung festgehalten durch den Glauben. Ob es durch Höhen und Tiefen ging, sie haben festgehalten. Und das sagt er ihnen. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Und er beschreibt ihnen, was Glaube ist, dass es ein festes Vertrauen ist, eine Gewissheit in Gottes Wort, dass er das bewirkt, dass das, was wir in Gottes Wort lesen, was Gott in seinem Wort sagt, dass das Konturen kriegt, dass es eine Wirklichkeit wird, auch wenn wir es nicht sehen. Das macht der Glaube, wie bei dem Beispiel mit dem Teleskop. Und er verdeutlicht durch Abel und Henoch, wie der Glaube wirkt. Der Glaube zieht uns zu Gehorsam und zu einem Gott wohlgefälligen Gottesdienst. Er zieht uns in eine Beziehung zu Gott, in seine Gemeinschaft. Das macht der Glaube. Und jetzt möchte ich mit einem Zitat aus dem 1. Johannesbrief enden. 1. Johannes 5, die Verse 4 und 5. Die möchte ich euch noch mitgeben. für diese Woche. Ich kenne dein Leben nicht, ich kenne die Umstände nicht, in denen du lebst, aber wenn du an Jesus glaubst, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Amen.